Unsere Anke, die gerade in Kassel ist, ihre Mutter pflegt. Die Susan Ledesma. Walter und Renate Lennemann. Unsere geistlichen Eltern. Ohne die wären Martina und ich untergegangen im großen Ozean der Religiosität. Die Margit Reuter. Die Conny Rupp ist schon von Anfang an dabei. Wenn du nicht weißt, wer Conny Rupp ist, geh runter in unser großes neues Foyer, wenn alles geputzt ist und krümel ein bisschen rum und du wirst uns sofort kennenlernen. Sie ist die gute Seele des Hauses, was unser ganzen Reinigungsdienst angeht. Volker Schmidt. Und dann meine Mutter, die keinen Gottesdienst im Moment mehr teilnehmen kann, aus gesundheitlichen Gründen, auch wieder Walter Lennemann. Und Andi, Dennis, Martina, ich, die Heidemarie Vogel, so viele Jahre und Jahre schon dabei. Und die Doris Weiß, 21 Personen. Ich hatte einen Zettel, einen alten Zettel, und da standen die Namen drauf, derer, die damals tatsächlich Mitte August Mitglieder waren. Ich habe ja datenschutzrechtlich keine expliziten Einverständniserklärungen erhoben, wegen der öffentlichen Namen jetzt hier. Aber ich gehe davon aus, dass keiner von euch deswegen jetzt rechtliche Schritte gegen mich einleiten wird. Na meine Güte, ihr seid Champions. Ihr seid die echten Langstreckenläufer. Ihr habt die Hitze des Tages ertragen und den geistlichen C3 Hanau Ironman geschafft. Aber auch alle anderen, die im Lauf der Jahre hier bei uns ihre geistliche Heimat gefunden haben. Alle, die über viele Jahre Zeit, Energie, Einsatz und auch Finanzen eingebracht haben, ihr seid alle Champions. 15 Jahre C3 Hanau. Wir sind seit August 2003 von 25 Mitglieder auf offiziell über 300 angewachsen. Und im Dunstfeld der Gemeinde, mit sporadischen Besuchern, dem Freundeskreis, den die Gemeinde mittlerweile gebildet hat, erreichen wir heute weit über 500 Menschen. Wer hätte das vor 15 Jahren gedacht? Ein Freundeskreis, der um die halbe Welt geht. Ist die Birgit Reipert heute hier? Nee, die ist meistens in Mallorca unterwegs, geschäftlich. Es gibt in Mallorca einen C3 Hanau Fanclub, wusstet ihr das? Ihr C3ler hier unten in Mallorca, herzliche Grüße aus Hanau. Es gibt einen deutschsprachigen Fanclub in Kanada. Das sind alles so Sachen, die erfahre ich so irgendwann mal nebenher. Das ist unfassbar, zu erleben, was Gott getan hat in 15 Jahren. Und ich höre ja oft genug auch, gerade aus frommen Kreisen, so einen gewissen Vorwurf, wo so ein bisschen sowas durchschwingt, gerade C3 Hanau, denen geht's nur um Zahlen. Was für eine vollkommen törichte Aussage. Die Zahl 14 ist doch nicht einfach eine Zahl auf der Liste. Da ist es Volker Schmidt. Da steht ein Name dahinter. Die Zahl 21 ist nicht einfach nur eine Zahl für die Statistik. Da steht der Name Doris Weiß. Eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten, die wir je in der Gemeinde hatten. Lern die Doris mal kennen und ihre Geschichte. Was für eine Frau des Glaubens. Die Zahlen 14, 21, 277, 408, 520, hinter jeder von ihnen steht ein Mensch. Das ist nicht einfach Statistik, das ist nicht einfach Zahlen. Da steht ein Mensch hinten dran, ein absolutes, einzigartiges Unikum, das es nie zuvor gegeben hat und nie wieder geben wird. Wow. Und wie vielen von ihnen ist die C3 Hanau zu einem Geschenk geworden? Wie vielen von ihnen sind wir als Gemeinde zum Segen geworden? Wie viele haben Jesus Christus bei uns kennengelernt und den Glauben? Wie viele haben erlebt, wie alleine Jesus Christus unserem Leben wirklichen Sinn geben kann? Wie viele haben erlebt, dass ein lebendiger Glaube an Jesus Christus auch im 21. Jahrhundert spannend und relevant sein kann? Wie viele Ehen, wie viele Familien haben hier Heilung erlebt? Wie viele haben die Power von Vergebung erleben dürfen, einen Neuanfang machen können, einen Reset-Knopf für ihr ganzes Leben drücken können? Wie viele haben erlebt, dass Jesus Christus auch heute noch den Müden neue Kraft, neue Hoffnung schenkt, dass er heilt und wiederherstellt und dass er keine fixe, fromme Idee oder irgendeine weitere Option auf dem geistlichen Markt der Möglichkeiten ist. Er ist nicht irgendein frommer Philosoph, irgendein Prophet, ein Mystiker oder ein Weltverbesserer. Er lebt und er ist erfahrbar. Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wohl dem, der sagen kann, er ist mein persönlicher Erlöser. Und eben darum sind wir hier. Darum geht es hier. Alles, was wir tun, das alles hat nur einen einzigen Sinn. Menschen mit diesem Jesus bekannt zu machen. Menschen, die ihn heute noch nicht kennen. Menschen in dieser Stadt, über unsere Stadt hinaus. Es geht alles um Jesus Christus. Und ich möchte gerne einige Aussagen aus einer Predigt zitieren, die ich Anfang vergangenen Jahres mal gepredigt hatte, die so ein bisschen herausfordert. Und ich sagte damals schon, lasst uns niemals auch nur eine Sekunde zögern, zu bekennen, dass es auf dieser Welt keine Rettung gibt, außer in Jesus Christus. Und ich weiß, der religiöse Zeitgeist, auch bei vielen Christen, lässt sie bei solch einer Aussage gerne stottern. Das ist ja dann selbst vielen Christen oftmals zu schwarz-weiß. Aber es gibt kein Heil auf dieser Welt, außer in Jesus Christus. Wir neigen gerne dazu, in dieser Zeit, in der wir leben, vor lauter Political Correctness, solche Aussagen zu relativieren. Wir wollen ja niemand zu nahe treten. Und das große Schlagwort unserer Tage heute ist ja Toleranz. Bestimmt schon jedem aufgefallen. Aber da wiederhole ich mich heute in Bezug auf die wichtigste und elementarste Frage, die sich uns Menschen stellt. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Wie komme ich in den Himmel? Hat es niemals jemanden gegeben, der intoleranter war als Jesus selbst? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und die Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was haben wir eben gesungen? Wo ist solch ein Gott, der hier in diese Welt gekommen ist und sein Leben gegeben hat? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann kommt die vielleicht noch intoleranteste Aussage, die jemals jemand auf diesem Planeten ausgesprochen hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist starker Tobak. Und ich kann mir gut vorstellen, als Jesus vor 2000 Jahren diese Predigten hielt und die ganzen Pharisäer und alle möglichen religiösen Leute dabei standen, da hat die Schnappatmung eingesetzt. Wow, das ist heftig. Ich bin. Keine Frage, Jesus hat die Barmherzigkeit und Liebe des Vaters demonstriert. Er hat sich der Kranken, der Schwachen, der Ausgestoßenen angenommen. Er hat uns Sündern die Liebe Gottes offenbart. Und diese Liebe gipfelte darin, dass er für uns Sünder und Versager, die wir von Natur aus Feinde Gottes sind, sein Leben geopfert hat. Ich weiß nicht, ob ich als junger Christ diese Stelle gelesen habe, wo Paulus sagt, als ihr noch Feinde Gottes wart, und da ist mir gedämmert, dass ich war nicht nur irgendwie ein Ärgernis, ich war ein Feind Gottes. Und Gott hat mich trotzdem geliebt. Die Bibel sagt uns, das zweite Gebot, liebt alle Menschen. Liebe deinen Nächsten. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Und Gott würde niemals etwas verlangen, was er nicht selber auch tut. Er hat uns zuerst geliebt, als wir noch Feinde waren. Feinde des Kreuzes. Und die Liebe Gottes gipfelte darin, dass er für uns Sünder und Versager sein Leben geopfert hat. Allein durch ihn und das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, sind unsere Sünden vergeben. Alleine durch seinen stellvertretenden Tod werden wir Menschen gerechtfertigt und von Gott angenommen, hineingenommen in eine neue Familie. Wir bekommen eine neue Natur. Wir sind eine komplett neue Schöpfung, sagt die Bibel. In Apostelgeschichte 4 predigt Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes und er sagt, in keinem anderen Namen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und durch ihn und nur durch ihn kommen wir zu Gott, dem Vater. Das ist recht intolerant. Und zu Recht. Denn merke, Wahrheit ist immer intolerant. Sonst würde sie nicht Wahrheit sein, sondern sie wäre eine Option oder eine Theorie. Und das ist Jesus nicht. Er ist keine Option, er ist keine Theorie. Er ist das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür zum Leben. Er ist der gute Hirte, die Auferstehung, das Leben, der wahre Weinstock und alleine der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es steht nicht in der Bibel drin, dass Jesus das Beta und das Gamma ist. Das Zweite und das was weiß ich. Nein, er ist das Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende, der Beginner und Vollender, der fleischgewordene Sohn Gottes. Lasst euch nicht verwirren. Weder Buddhismus, Hinduismus, weder das orthodoxe Judentum, noch Konfuzius, Mohammed oder irgendjemand anders ist der Weg zum Vater. Nur Jesus ist das. Und dann klickt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Wow, kann man das so sagen? Aber ich wiederhole mich, Wahrheit ist intolerant. Wahrheit ist wie ein Naturgesetz. Auch die Naturgesetze sind intolerant. In der Mathematik 2 und 2 sind 4. Das war so, das ist so, das wird immer so sein. Wir hatten neulich einen Informatikprofessor hier, der das gesagt hat. Die Naturgesetze sind Wahrheit. Und 2 und 2 sind 4, auch wenn irgendwelche Schlauberger der Meinung sind, das könnten doch auch 5,5 sein. Es sind 4. Aber versteht mich hier nicht verkehrt. Das alles bedeutet nicht, der Würde von Menschen gegenüber intolerant zu sein. Und das unterscheidet uns Christen von allem anderen. Dass wir berufen sind, Menschen und die Würde des Menschen zu achten, egal welche Meinung sie haben. Wenn ich mich mit einem brennenden Moslem unterhalte, er ist ein Geschöpf Gottes, Gott möchte ihn erreichen. Und wir sind berufen, Respekt, Achtung und Toleranz der Würde der Menschen gegenüber zu haben. Und das unterscheidet uns. Das geht bis hin, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Intolerant bin ich nur, wenn es darum geht, wer der Weg und die Wahrheit ist. Ansonsten sind wir berufen, der Welt die Liebe Gottes zu demonstrieren. Versteht das jeder? Ja. Yes, dann bin ich zufrieden. Ein Grund, warum wir eine wachsende Gemeinde sind, ist der, dass wir uns des Evangeliums nicht schämen. Denn wie wollen wir Menschen für Jesus erreichen? Wie wollen wir Menschen das Heil bringen, wenn wir nicht selbst 100% überzeugt sind, dass alleine Jesus der Weg, die Wahrheit des Lebens ist? Wo nehmen wir das Feuer her sonst, dass es braucht, wirkungsvoll Zeuge zu sein in dieser Welt? Das Wort von der Jungfrau, die schwanger wurde, das Wort vom Kreuz. Ich meine, das sind Basics, die in der frommen christlichen Welt mittlerweile in Frage gestellt werden und offensichtlich keine Rolle mehr spielen. Ich meine, es gibt Würdenträger in Kirchen, die sagen, das spielt keine Rolle, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Es spielt keine Rolle, ob das Grab leer war. Und die Jungfrau Maria, das war eine junge Frau, das ist ein Schreibfehler. Was für ein Unsinn. Was für ein hanebüchener Unsinn. Aber das Wort von der Jungfrau, die schwanger wurde, das Wort vom Kreuz, das Wort einer Speisung von 5000 Menschen, das Wort, dass der Sohn Gottes von den Toten auferstanden ist, lasst euch nicht täuschen. Es ist Wahrheit. Und was für ein Privileg es ist, das glauben zu können. Was für ein Vorrecht, das Wort Gottes so zu nehmen, wie es geschrieben steht. Denn wenn es etwas gibt, das Menschen anzieht, dann ist es, wenn man authentisch ist. Menschen spüren, ob wir das leben, was wir glauben, und glauben, was wir leben. Der schottische Philosoph und Historiker David Hume war Skeptiker. Ich meine, atheistischer Skeptiker eigentlich. Und trotzdem, und trotz seiner skeptischen Ansichten, ging er ab und zu in einen Gottesdienst zu einem rechtgläubigen Geistlichen namens John Brown. Und auf die Frage, wie er das mit seinen Anschauungen vereinbaren könnte, antwortete Hume: Ich glaube nicht alles, was der Priester da sagt, aber er glaubt es. Und dann und wann höre ich gern einem Mann zu, der glaubt, was er sagt. Das fand ich interessant. Und ich denke, das ist sicher nicht der einzige, aber einer der wichtigsten Schlüssel, Menschen zu erreichen. Wenn sie spüren, dass wir authentisch sind, dass wir leben, was wir glauben, dass wir dem Wort Gottes vertrauen und dass wir die Atmosphäre verändern, egal wo wir sind, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, im Freundeskreis. Leute spüren, ob das authentisch ist oder ob wir einen religiösen Tick haben. Was für ein Privileg, Reich Gottes zu bauen, ein Teil von etwas zu sein, das Geschichte schreibt. Und glaubt mir, Geschwister, wir haben Gunst bei Gott gefunden. In nur 15 Jahren ist es uns gelungen, eine Gemeinde zu bauen, die über 500 Menschen erreicht. Und unser Gebäude, was wir hier bauen konnten, ist nichts anderes als ein Wunder. Wenn ich darüber nachdenke, über die einzelnen Stationen, das ist ein Wunder, was hier passiert ist, nichts weniger. In einem der ersten Gottesdienste 2003 stand ich an dem Fenster neben der Kanzel, das war hier. Da waren wir gerade fertig, die ersten Gottesdienste, besonders morgens. Und mit meinen 25 Geschwistern, vielleicht erinnern sie sich noch, ich weiß noch wie heute, wie ich der Gemeinde sagte, ich guckte aus dem Fenster raus und ich sagte, ich sage euch, was kommt der Tag, wo du hier Sonntagmorgen stehen wirst und Scharen von Menschen werden hier vorübergehen. Auf dem Weg zum Gottesdienst, in unser Big One, in unser neues Gebäude, das wir irgendwann da hinten bauen werden. Unser nächstes großes Gemeindehaus. Und sie haben mich alle genauso angeguckt wie ihr jetzt. Und heute, 15 Jahre später, nur 15 Jahre später sind wir hier. Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist, was dann? Und jetzt sage ich euch noch etwas. Das alles ist erst der Anfang. Das wahre Abenteuer hat noch nicht einmal begonnen. Es kommt der Tag, wo du hier Sonntagmorgen stehen wirst und Scharen von Scharen Leuten hier vorbeigehen. Ich habe mich damals 2003 mit dieser Aussage schon ordentlich aus dem Fenster gelehnt. Und der eine oder andere hat sich damals angesichts dieser Aussage verlegen am Kopf gekratzt. Heute zu unserem 15-jährigen Jubiläum lehne ich mich nochmal aus dem Fenster. Und ich sage das nochmal. Ich sage es nicht aus Stolz, ich sage es nicht aus einem überheblichen Geist. Und auch nein, ich bin nicht größenwahnsinnig. Alle, die mich kennen, bescheinigen mir das. Allen voran meine Frau. Aber es ist meine 100%ige felsenfeste Überzeugung. Die C3 Hanau wird in nicht allzu langer Zeit einen Beitrag leisten, der weit, weit über unseren lokalen Einfluss noch hinausgeht. Unsere wahre Bestimmung wird erst in der Zukunft Gestalt annehmen. Ich habe so viele Jahre darüber gesprochen, dass wir hier ein neues Gemeindehaus bauen. Das wird eine Arche sein. Das ist nicht nur eine Arche, das ist weit mehr noch als das. Wir hatten vor einigen Tagen hier ein Christian Men's Network Jahreshauptversammlung gehabt, diese Männerarbeit von Paul Cole. Das ist eine weltweite Männerarbeit mit Sitz in Dallas, Texas. Und Paul und ich, wir sind mittlerweile ein paar Jahre befreundet. Wir versuchen CMN in Deutschland zu etablieren. Und jetzt hatten wir eine Konferenz gehabt Anfang des Jahres in Berlin und in einer Gemeinde, eine internationale Gemeinde, Pastor Steve Mack mit bald 1000 Mitgliedern dort und alles. Und jetzt war er auch das erste Mal hier in Hanau gewesen. Und wir hatten hier unser Meeting und ich habe so ein bisschen auch eine Führung gemacht und so ein bisschen über unseren Herzschlag und die DNA gesprochen. Und Steve Mack sagte, Leute, ich habe den Eindruck, dass das hier ein Konferenzzentrum sein wird. Nicht nur für Männer, also ein prophetisches Wort gehabt, dass das hier ein Konferenzzentrum sein wird für verschiedenste Dinge, die in unserem Land passieren und was sich hier zusammenziehen wird. Ihr merkt, das wahre Abenteuer unserer Gemeinde hat noch nicht einmal begonnen. Allein der Gedanke, dass Gott uns zu etwas Außergewöhnlichem gebrauchen will. Allein der Gedanke, dass vielleicht einmal Tausende von Menschen aus unserem ganzen Land vor dem Thron Gottes stehen werden, weil wir als Gemeinde treu und gehorsam waren. Weil wir Mut, Vertrauen, Glaube, Treue, Opferbereitschaft und Hingabe bewiesen haben. Und das haben wir. Und was ist der Lohn für großartige Arbeit im Reich Gottes? Mehr Arbeit! Yes, Sir! Aber was für ein Vorrecht, dabei zu sein. Was für eine Freude, was für ein Ding das ist, in dieser Zeit mitgestalten zu dürfen, an der geistlichen Atmosphäre in diesem Land. September ist ja immer irgendwie so eine spannende Zeit, besonders für mich. Am 18. September, fast genau vor 2 Jahren, hatten wir unser Gebäude hier eingeweiht. Es war September, als ich mit der ganzen Familie, mit meiner Familie, 1972, das erste Mal nach Australien ausgewandert bin. Und als ich mit Martina 1978 zum zweiten Mal nach Australien ausgewandert bin, sind wir Anfang September in Sydney angekommen. Im September habe ich Geburtstag und ratet mal, wann wir beide geheiratet haben. Am 16. September 77.
Heute vor 41 Jahren.
Heute vor 41 Jahren. Unfassbar. Ich habe dieses Hühnchen kennengelernt, da war sie 11. Und ich war 12. Läuft mir am Schulhof einfach so vorbei. Und ich dachte, was für ein hübsches Mädel das ist. Und so lange sind wir zusammen.
Er hat auch gut ausgesehen. Und alle Mädchen sind hinter ihm her.
Er
sieht immer noch gut aus.
Er hat gut ausgesehen. Oh, ich bin jetzt 61. Also das Ganze, man wird nicht frischer. Hey, auf jeden Fall, wir beide können uns nur bedanken für euer Vertrauen, auch in unsere Leiterschaft über all die Jahre. Vielen Dank für all die Geduld, auch die ihr mit uns habt. Und ich meine gerade die letzten 2 Jahre. Wir sind inzwischen auf einem völlig neuen Level angelangt. Auch für uns beide ist das, was hier alles gerade so passiert, alles Neuland. Wir müssen uns neu erfinden. Wir müssen unseren Platz neu finden. Wir müssen gucken, dass wir auf diesem neuen Level es schaffen, weiterzugehen und es fortzuentwickeln. Und von daher, danke für eure Geduld mit uns beiden.
Okay, danke. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, es gehen mir auch so einige Gedanken durch den Kopf und habe mir auch so ein bisschen was aufgeschrieben, aber die meisten von euch kennen mich ja, ich bin einfach immer so ganz spontan. Ja, ja, auch wenn ich was aufgeschrieben habe. Also, zuerst einmal muss ich auch sagen, ich bin einfach nur wirklich Gott dankbar. Gott von ganzem Herzen dankbar für mein Leben, für unser Leben, natürlich für meinen Mann. 41 Jahre sind verheiratet, eigentlich unfassbar, aber wir waren noch 2,5 Jahre davor verlobt und kannten uns aber schon seit 1970. Also wie gesagt, ich war 11, er war 12. Und, ja, und normalerweise...
Und ich würde sie sofort wieder heiraten.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, und normalerweise sagt ja der Mann, ich würde sie wieder heiraten, das wollte ich jetzt gerade sagen. Manfred, ich würde dich auf dem Fleck, vom Fleck weg wieder heiraten. Und oh, du, ja, ich hoffe, ich meine es von Herzen, du bist der Allerbeste und ich wollte nie einen anderen haben. Du bist der Allerbeste, yes. Gott für mich wirklich hat. Oh, und das meine ich schon ganz im Herzen. Immer wieder würde ich ihn heiraten. Und ich bin...
Oh, Sweetheart.
Und deshalb bin ich für ihn dankbar. Ich bin für unsere Kinder dankbar, für unsere Enkel bin ich dankbar und vor allen Dingen bin ich für dieses Haus Gottes und für all die Menschen, für alle, die ihr hier seid, für alle, die Gott in unser Leben gestellt hat. Ich bin einfach wirklich nur dankbar. Und wir haben ja so einige Sachen schon gehört, auch was der Thorsten gesagt hat, was Manfred auch gesagt hat. Ich will einfach nochmal sagen, das hier war nicht einfach irgendwie nur eine gute Idee. Es war nicht einfach eine Idee, dass wir gedacht haben, wir machen das. Sondern es war Gottes Idee. Es war Gottes Plan von Anfang an. Und hätten wir von Anfang an das alles gewusst, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, Herr, wie soll das alles geschehen? Aber Gott hat uns gerufen. Wir haben einfach sein Wort gehört. Es ist einfach so, du weißt diese Dinge in deinem Herzen. Und du kannst einfach nicht anders, als wir diesem Ruf folgen. Und deshalb ist all das hier entstanden. Und deshalb sind wir dankbar, weil ich weiß, Gott schreibt Geschichte. Nicht nur alleine mit uns, aber er schreibt mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Aber sein Wort sagt, dass sein Reich wird kommen. Und sein Wille wird geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Und deshalb sind wir dankbar für all die, die mit uns auf dem Weg sind. Für alle die, die hier seid. Für all euren Einsatz, für all eure Mühe, für all euer Mitfiebern und Mitbeten und danke auch für alles, was in den nächsten Jahren noch kommen wird. Ich weiß, dass Gott noch so viele Menschen da draußen hat, die alle noch hierher kommen werden und werden Jesus kennenlernen, werden einfach eine Bestimmung finden für ihr Leben und werden Vergebung, ewiges Leben finden, weil das ist der Grund, warum wir hier sind und es ist Gottes Wille. Ja, ihr Lieben, das Einzige, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, wäre, David sagt ja so oft in den Psalmen, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade und seine Güte währet ewiglich. Und in dem Psalm 118 sagt er auch noch, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Deshalb lasset uns freuen und in ihm fröhlich sein. Und das wünsche ich uns heute von ganzem Herzen. Wir hören jetzt noch einen Song. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen heute diesen Tag, dass wir miteinander zusammen fröhlich sind, dass wir feiern, weil wir haben wirklich allen Grund dazu. Und wie sagt man so schön? Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Überleg mal gut darüber nach. Ich habe so viel gelernt in meinem Leben, aber das, wo ich wirklich dankbar bin heute, ist, dass ich ein dankbares Herz habe Gott gegenüber und wirklich sagen kann, jeder Tag ist ein Geschenk und Dankbarkeit und Zufriedenheit ist eigentlich das Beste, was uns und was dir geschehen kann. Deshalb wünsche ich dir und mir, denk darüber nach, sei dankbar und dann kommt Glück und Zufriedenheit, niemals umgedreht. In diesem Sinne, lass uns noch ein Lied singen und dann können wir zusammen feiern. Wir sehen uns. Bis nachher.